Wir leben in einer Zeit, in der Unabhängigkeit ganz groß geschrieben wird. Es ist heute ziemlich verpönt, zu einem Menschen zu sagen, ich brauche dich, ich bin auf dich angewiesen. Es ist nicht mehr die Norm, sich an Versprechen zu binden. Besonders drastisch erleben wir diesen Trend in den Lebensbeziehungen. Lebensbeziehungen, die mehr und mehr an die Stelle der Ehe treten, obwohl nach Corona ist die Zahl der Eheschließungen tatsächlich noch einmal gestiegen. Aber dieser Begriff Lebensabschnittspartner, der macht die Runde. Man möchte einen Partner, aber man möchte sich nicht für ein ganzes Leben auf ihn oder sie festlegen. Aus meiner heutigen Sicht der Dinge, für meine jetzige Lebenssituation ist sie oder er der oder die Richtige, ist okay. Aber wer weiß, wie ich in 3 Jahren denke oder in 5 oder in 10. Man möchte eine Beziehung, aber nicht mehr zum Preis der eigenen Unabhängigkeit. Man will sich einfach nicht mehr darauf einlassen, ein ganzes Leben lang zu einem Menschen stehen zu müssen. Das sind wir Menschen. So leben wir in dieser unserer westlichen Welt Beziehungen. Und wir wollen uns heute mal einen Text anschauen, wie Gott eigentlich seine Beziehung zu uns lebt. Wir sind ja sehr darauf fixiert, immer zu sagen, so, ja, meine Beziehung zu Gott. Aber wir wollen heute mal die andere Perspektive einnehmen. Wie sieht eigentlich Gottes Beziehung zu uns aus? Ich habe das überschrieben mit beziehungsweise unabhängig. Gott will mit dir abhängen. Inwiefern ist Gott unabhängig? Was hat er eigentlich für eine Vorstellung von Unabhängigkeit und Bindung? Und inwiefern bindet sich Gott an uns? Es geht um einen Text, den ich persönlich sehr liebe. Er steht im Alten Testament. Es ist nicht der Jesaja-Text, den wir gerade gehört haben. Da ist Gott doch etwas anders beschrieben. Der Text, um den es heute gehen soll, ist ein Vers aus Zephania 3, Vers 17. Also einer von den kleinen Propheten, Zephania 3, Vers 17. Da heißt es, denn der Herr, dein Gott, ist bei dir ein starker Heiland. Er wird sich über dich freuen und dir fröhlich sein. Er wird dir vergeben in seiner Liebe und er wird über dich mit Jauchzen fröhlich sein. Mein erster Gedanke, ein starker Gott. Dieser Vers beginnt mit den Worten, denn der Herr, dein Gott, ist ein starker Heiland. Das Erste, was uns dieser Vers wissen lässt, ist, dass wir einen starken Gott haben. Der Gott der Bibel ist kein Schwächling. Und ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass wir uns diese Wahrheit immer wieder neu vor Augen halten. Gott ist nicht ein trauriger alter Mann, der voller Verzweiflung ohnmächtig zuschauen muss, wie die Menschen von heute hämisch grinsend ja doch machen, was sie wollen. So ein Bild kann ja heutzutage entstehen. Und manchmal sieht es so aus, als ob die Menschen ungestraft machen können, was ihnen gerade einfällt. Da gibt es Kriege, da gibt es Ungerechtigkeiten, da gibt es Eingriffe in die Natur und nichts passiert von oben her. Und man hat den Eindruck, als ob Gott einfach nur da sitzt und schweigt. Und vielleicht kennen wir das auch, dieses Gefühl, greif doch endlich ein. Tu doch endlich was. Dreh doch endlich mal den Schalter um. Mach doch mal den Hebel rum. Und so ist dann die Meinung vieler Leute, wir können ja doch machen, was wir wollen. Entweder es gibt gar keinen Gott oder aber er interessiert sich überhaupt nicht für das, was wir hier machen oder aber er ist gar nicht stark genug. Er ist zu schwach, hier einzugreifen. Aber das ist eine falsche Einschätzung der Lage. Gott gibt den Menschen tatsächlich viele Freiheiten. Er hat ihm diese Erde und das Leben anvertraut, aber er wird eines Tages dafür einmal Rechenschaft fordern. Und wir haben vorhin im Schriftwort gehört, was Gott über sich sagt. In Jesaja 40, Vers 22 heißt es, ich throne über der Erde und alle Geschöpfe sind in meinen Augen wie Heuschrecken. So kleine Tiere, die sehr sprunghaft sind, einmal auftauchen, irgendwas kahl fressen und dann wieder weg sind oder selber auch schon wieder sterben. Und Gott führt das hier sogar noch aus. Da sind die Fürsten, die Richter, die Könige, zu denen alle Menschen manchmal aufschauen, die Macht haben auf Erden, die manchmal auch Macht haben über euer Leben. Und Gott fragt, muss ich vor denen Angst haben? Muss ich denen Respekt erweisen? Ich lasse sie wie Wind verwehen und ich lasse einen Wind wehen und sie verdorren. Das ist für mich überhaupt gar keine Anstrengung. Ich spreche ein Wort und sie sind nicht mehr da. Ich bin ihnen überhaupt in keinster Weise Rechenschaft schuldig. Ihr Leben liegt sogar in meiner Hand. Und nur solange ich will, sind sie am Regieren. Und nur solange, wie ich es ihnen zustehe, sind sie auch am Leben. Das ist Jahwe, der Starke, der unabhängige Gott, wie er sich einst zunächst einmal in der Bibel vorstellt, als Mose ihn nach seinem Namen fragte, sagt er, ich bin, der ich bin. Oder ich werde sein, der ich sein werde. Und daran wird keiner etwas rütteln. Und deutlicher kann man eigentlich Unabhängigkeit gar nicht ausdrücken. Gott sagt dir, es mag kommen, was will. Es mag geschehen, was will. Die Menschen mögen sich ausdenken, was immer sie wollen. Ich werde sein, der ich sein werde. Ich werde völlig unberührt von den Ideen der Menschen für immer der sein und bleiben, der ich war, der ich bin und der ich sein werde. Und sehen wir, Gott ist der Einzige, der wirklich in seiner Existenz von nichts und niemandem abhängig ist. Und es mag uns fremd vorkommen, uns einmal von dieser Seite mit Gott zu beschäftigen. Und vielleicht fragen wir uns, hä? Das passt doch alles nicht zu dem Anfang des Gottesdienstes. Das ist doch irgendwie alles kontraproduktiv, was du da jetzt hier sagst. Wir haben so eine schöne Einleitung gehört über den Gott, der uns sieht, der Gott, der uns hört. Wir haben von dem, der sich uns gnädig zuwendet, gesprochen. Wir haben ihn als Vater angebetet. Und jetzt dieser knallharte Predigteinstieg, was soll das denn? Vielleicht möchtet ihr am liebsten fragen, was soll das jetzt? Warum malst du uns wieder dieses Bild vom hocherhabenen, weit über uns stehenden Gott vor Augen? Nun, ich muss uns sagen, weil dies seit dem Sündenfall zunächst einmal die Ausgangslage ist. Nachdem wir Menschen uns im Sündenfall von Gott losgesagt haben, steht Gott zunächst einmal so vor uns oder über uns oder neben uns. Als der Starke, der Unabhängige, der nicht angewiesen ist, der uns nicht braucht, um leben zu können. Als der Gerechte, der heilige Gott, der mit Sünde keine Gemeinschaft haben kann. Das sind erstmal die ziemlich knallharten Voraussetzungen, von denen wir Menschen nach unserer Abkehr von Gott stehen. Und so wollen wir jetzt mal bei dem Sündenfall ansetzen und sehen, wie sich diese Beziehung zwischen Gott und Mensch entwickelt hat. Wie Christen, die wir uns über die Jahre an die Botschaft der Gnade gewöhnt haben, stehen manchmal in der Gefahr, mit der Zeit ein paar Dinge aus den Augen zu verlieren. Wir denken, wir wissen schon, wie das läuft. Der Mensch sündigt, Gott vergibt, alles wieder in Butter. Aber wir sehen, wenn wir Gott als den starken, unabhängigen Gott begreifen, dann merken wir, dass das ja gar nicht so hätte laufen müssen. Gott hätte es überhaupt nicht nötig gehabt, sich noch einmal um uns zu kümmern, nachdem wir Menschen ihm abgesagt haben. Es gibt kein Recht auf Gnade, das wir vor Gott einklagen könnten. Recht auf Gnade, das ist sowieso so ein Begriff, der den Widerspruch in sich trägt. Gnade ist immer etwas, das aus freien Stücken geschieht. Wo und wann Gott Gnade gewährt, ist allein seine Entscheidung. Es gibt nach dem Garten Eden keinen rechtmäßigen Anspruch auf Wiederaufnahme des Verfahrens. Und es ist das Normalste von der Welt, oder es wäre das Normalste von der Welt gewesen, dass Gott Adam und Eva aus dem Paradies verdammt hat und keine Gemeinschaft mehr mit ihnen haben konnte. Und das war kein spontaner, unüberlegter Reflex, der Gott hinterher leid getan hat. Das war über keine Überreaktion Gottes, die er hinterher wieder so ein bisschen revidieren wollte. Die Vertreibung aus dem Paradies war die einzig mögliche Reaktion, die der heilige Gott in Bezug auf die Sünde treffen konnte. Und nichts und niemand hätte ihn je dazu zwingen können, auch nur einen weiteren Gedanken an den Menschen zu verschwenden. Im Grunde war das Kapitel Menschheit damals in Eden abgeschlossen. Und es hätte für Gott keine Verpflichtung bestanden, sich dieses Kapitels noch einmal neu anzunehmen. Sehen wir, das ist zunächst einmal die Position, in der wir als Menschen nach dem Sündenfall natürlicherweise vor Gott stehen. Kein rechtlicher Anspruch, die Sache wäre abgeschlossen gewesen. Mein zweiter Gedanke, er wird dir freundlich sein. Nun ist unser Text glücklicherweise aus Zephania 3 an dieser Stelle noch nicht zu Ende, sondern wir lesen weiter. Denn der Herr, dein Gott, ist bei dir, ein starker Heiland. Er wird sich über dich freuen und dir freundlich sein. Mitten in dieser Situation, die ich uns gerade versucht habe, vor Augen zu malen, sagt Gott nun plötzlich, ich will euch freundlich sein. Begreifen wir, was hier geschieht? Es besteht keinerlei Vertrag mehr zwischen Menschheit und Gott. Der Mensch hat Gott gekündigt und hat damit keinerlei Anspruch mehr auf seine Zuwendung. Aber Gott wendet sich dennoch, trotzdem, wieder zu. Er sagt, ich möchte euch nicht einfach eurem Schicksal überlassen, weil ich weiß, dass ihr allein nicht klarkommt. Ich will euch freundlich sein. Und überall in der Geschichte Gottes mit den Menschen ist nun immer wieder diese Freundlichkeit Gottes zu spüren. Als 10 Generationen von Menschen über die Erde gegangen sind nach dem Sündenfall, da ist die Menschheit so verdorben, dass Gott beschließt, eine Sintflut über die Welt kommen zu lassen. Wer im Moment die Bibellese in den Herrnhuter Losungen verfolgt, da wurde vom Anfang an der Genesis, also ersten Buch Mose 1, wurden diese Kapitel beschrieben und da ist es jetzt schon ein bisschen weiter vorangeschritten, aber vor einigen Tagen war eben auch Noah und die Sintflut mit in dieser Bibellese drin. Aber Gott verdirbt nicht alle Menschen. Er lässt Noah und seine Familie, also 8 Menschen, durchkommen und ruft sie in die Arche, obwohl er weiß, dass sich damit die Sünde auch wieder fortpflanzen wird. Gott hätte sich doch eine Menge Ärger ersparen können, wenn er Noah nichts von der Arche gesagt hätte. Ihn einfach sein Leben hätte leben lassen können, das Wasser wäre gekommen und es wäre Ruhe gewesen. Es ist reine Freundlichkeit Gottes, dass er seine Geschichte mit den Menschen weiterführt. Und wenn wir dann in dieser Bibellese weitergehen, keine 2 Kapitel später ist es so, dass die Menschen im Turmbau zu Babel sich wieder gegen Gott wenden. Als nächstes schließt Gott mit Abraham einen Bund. Abraham wird in der Bibel ein Freund Gottes genannt. Und Gott meint das ernst, er hält zu ihm, obwohl auch ein Abraham, ein Freund Gottes, immer wieder an Gott zweifelt und so manche fragwürdige Aktion unternimmt. Gott hält zu ihm und er wählt sich in ihm ein Volk, das er von nun an führen möchte. Reine Freundlichkeit Gottes. Er wusste doch, was dieses Volk Israel machen wird, was alles an Schwierigkeiten auf ihn zukommen würde. Und er hat sie trotzdem erwählt. Er tut ihnen seinen Willen kund, er gibt ihnen die 10 Gebote, er gibt ihnen eine Verfassung, mit der sie leben können. Auch das reine Freundlichkeit Gottes. Und Gott wusste, dass sie sich ein goldenes Kalb machen würden, einen anderen Gott sich suchen würden, dass sie fremde Völker nicht vollständig vertreiben würden, dass sie ungehorsam sein würden. Und er hat es trotzdem getan. Gott hat trotzdem wieder den Dialog mit den Menschen aufgenommen und sagt, ich will euch freundlich sein. Und fast bekommen wir ein wenig Angst. Wie wird dieser Vers weitergehen? Einmal haben wir schon im Sündenfall uns von Gott abgewendet, haben den Kontakt abgebrochen, haben die Chance vertan. Gott ist freundlich, gibt uns eine zweite Chance und es läuft keinen Deut besser. Kaum eine Gelegenheit, dass das Volk Israel ausgelassen hat, um Gott nicht weh zu tun. Und vielleicht fragen wir uns, sag mal, wie lange macht Gott das eigentlich noch mit? Wie wird die nächste Reaktion von ihm ausfallen? Er ist doch nicht abhängig von uns. Wird er nicht irgendwann einmal so richtig auf den Tisch hauen und sagen, Ende Gelände, jetzt ist Schluss. Aber dann lesen wir hier als nächste Aussage, dass Gott sagt, ich, der Herr, dein Gott, werde dir vergeben. Sehen wir, das ist der nächste Schritt, zu dem Gott überhaupt nicht verpflichtet gewesen wäre. Er hat doch einen astreinen Vertrag mit den Israeliten geschlossen. In meiner Freundlichkeit zeige ich euch meine Gebote. Und er sagt, haltet sie und ihr werdet leben. Die Israeliten hielten die Gebote nicht. Und das, die normalste Reaktion der Welt wäre gewesen, wenn Gott gesagt hätte, okay, ja, dann eben nicht. Vertan. Erst die Sache im Garten Eden. Jetzt diese dauernde Opposition gegen meine Gebote, ehrlich gesagt, ihr habt meine Freundlichkeit nicht verdient. Und es wäre wiederum das Normalste der Welt gewesen, Gott hätte an dieser Stelle den Kontakt zur Menschheit abgebrochen. Aber er tut es nicht. Gott geht an dieser Stelle noch einen Schritt weiter und sagt zu uns Menschen, ihr schafft es nicht mehr, meine Gebote zu erfüllen. Die Sünde sitzt zu tief drin. Ihr seid eigentlich ein hoffnungsloser Fall. Aber das ist nicht mein letztes Wort. Mein letztes Wort heißt nicht schuldig. Mein letztes Wort heißt Jeshua, Jesus, Gott rettet. Ich will euch die Möglichkeit zur Vergebung schenken. Ich will euch reinmachen von aller Sünde, damit ihr wieder dauerhafte Gemeinschaft mit mir haben könnt. Ich will euch das steinerne Herz wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will euch meine Gebote nicht mehr auf Steintafeln präsentieren. Ich will sie in euren Sinn schreiben, damit ihr erkennt, was gut für euch ist. Ich will euch meinen Heiligen Geist geben, damit ihr Kraft habt, immer mehr nach meinem Willen zu leben. Und sehen wir, niemand hätte Jesus einen Strick daraus drehen können, wenn er nicht auf diese Welt gekommen wäre. Und niemand hat ihm einen Strick gedreht. Man hat ihn stattdessen ans Kreuz geschlagen. Aber er ist trotzdem gekommen und sein Angebot zur Versöhnung besteht. Und dieses Angebot hat nicht schon immer bestanden. Es war ein langer, schwieriger Weg bis dahin. Und dieses Angebot wird auch nicht immer bestehen. Gott hat keinen Vertrag unterschrieben, in dem er sagt, dass Versöhnung mit ihm bis in alle Ewigkeiten möglich ist. Aber Gott sei Dank, dieses Angebot besteht heute und wir dürfen heute mit diesem Evangelium leben und dieses Evangelium auch in diesem Jahr 2023 wieder anderen weitersagen. Und hier sind wir nun an einem Punkt angekommen, an dem wir heute Morgen stehen. Wir haben die Menschheit betrachtet, ihr ständiges Versagen, Gottes Geduld so lange zu strapazieren. Und vielleicht hast du die ganze Zeit gedacht, jo, das bin eigentlich ich. Ja, genau das bin ich. So wie Adam sich bewusst von Gott abgewendet hat, so habe ich mich auch abgewendet. So wie Noah die Sünde in die Arche mitschleppte, so haftet sie auch an mir und versucht immer wieder irgendwie Besitz von mir zu ergreifen. So wie Abraham ein Freund Gottes genannt wurde und dann doch wieder so oft versagt hatte, so versage ich in meiner Beziehung zu Gott auch oft heute. So wie das Volk Israel von Gott erwählt wurde und dann doch immer und immer wieder viel, so bin ich Christ geworden, aber so falle ich immer und immer wieder. Und vielleicht haben wir in unserem Leben mit Gott auch schon einmal diese bange Frage gestellt: Wie lange geht das eigentlich noch gut? Wie lange hält Gott das überhaupt noch mit mir aus? Will Gott mit mir überhaupt noch Gemeinschaft haben? Ist er überhaupt noch an mir interessiert? Nach all dem Mist, den ich verzapft habe und den ich auch als Christ immer und immer wieder verzapfte. Vielleicht hast du sogar innerlich schon resigniert. Du gehst vielleicht noch zu den Gottesdiensten, du bist bei Gemeindeveranstaltungen dabei, das sind hier deine Wurzeln, du hast hier deine sozialen Kontakte, hier ist deine Familie. Aber in deinem Leben mit Gott stehst du eigentlich kurz vor dem Punkt zu kapitulieren. Du bist so oft gefallen und es sieht nicht so aus, als ob sich das noch einmal wirklich ändern würde. Und du hast dir so oft vorgenommen, es besser zu machen, ein besserer zu sein, eine bessere zu sein. Aber du hast wieder und wieder versagt und du hast vielleicht alle enttäuscht, deine Eltern, deine Freunde, dich selber und auch Jesus. Und du kannst dir beim besten Willen nicht mehr vorstellen, was Gott noch an dir finden kann. Darf ich dir sagen, wie dieser Vers von heute schließt? Es heißt in unserem Vers: Denn der Herr, dein Gott, ist bei dir ein starker Heiland. Er wird sich über dich freuen und dir fröhlich sein und er wird dir vergeben in seiner Liebe und wird über dich mit Jauchzen fröhlich sein. Sehen wir, Gottes Vergebung hat eine ganz andere Qualität, als wir sie kennen. Unsere Art der Vergebung ist: Naja, wollen wir mal nicht so sein, ist schon okay. Und genauso denken wir dann von Gott. Wir denken: Naja, wenn Gott uns vergibt, dann lässt er uns nochmal gerade so durch, aber auf Sympathie brauchen wir eigentlich nicht mehr zu hoffen. Aber unser Vers sagt: Denn der Herr, dein Gott, ist bei dir, ein starker Heiland. Er wird sich über dich freuen und mit dir freundlich sein. Er wird dir vergeben in seiner Liebe und er wird über dich mit Jauchzen fröhlich sein. Das ist die Art und Weise, in der Gott mit uns Gemeinschaft haben möchte und in der er uns vergibt. Gott möchte so gerne mit uns Gemeinschaft haben, dass er, wie er sagt, mit Jauchzen fröhlich ist. Wenn wir uns nur von ihm helfen lassen, wenn wir nur zu ihm kommen und mit ihm zusammen sein wollen. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal erlebt hast, dass ein Mensch in deiner Gegenwart oder du selber vor Jauchzen fröhlich warst. Vor Jauchzen fröhlich einen anderen, eine andere zu sehen. Wann kommt das schon mal vor? Wenn man einen Bekannten trifft, nach längerer Zeit, naja, man freut sich schon. Oder wenn man einen Verwandten wieder sieht. Bevor einer mit Jauchzen fröhlich ist, da muss schon richtig was passiert sein. Das, was Gott uns hier ausdrücken will, das hat eine andere Qualität. Ich weiß nicht, ob ihr die erschütternden Bilder von Erdbeben, von Grubeneinstürzen, von Bombardierungen vor Augen habt. Das allermeiste dieser Bilder, das sind ja eingestürzte Häuser und tote und verletzte Menschen. Aber wenn dann in den Medien darüber berichtet wird, wie nach Stunden oder nach Tagen der Suche von Menschen aus Trümmern oder aus der Tiefe geborgen, dann die Verwandten sie in die Arme schließen können, dann ist das ein mit Jauchzen fröhlich sein, wenn Totgeglaubte wieder leben. Das sind Momente, wo man über einen anderen mit Jauchzen fröhlich ist. Gott hart aus neben den Trümmern unserer guten Vorsätze, mit denen wir unser Christsein unter Beweis stellen wollten. Es geht ihm nicht um unser Versagen. Es geht ihm nicht um unsere Schuld. Es geht ihm um uns. Und er wartet sehnsüchtig darauf, ob wir zu ihm zurück wollen, ob wir uns von ihm bergen lassen wollen, ob wir uns von ihm retten lassen wollen. Und ich wünsche so sehr, dass wir heute Morgen begreifen, wie sehr Gott dich und mich uns liebt. Wenn du Gottes Vergebung in Anspruch genommen hast, dann bist du ein Kind Gottes und Gott sagt: Ich bin über dich mit Jauchzen fröhlich. Und wenn du stehst, dann helfe ich dir weiterzugehen. Und wenn du fällst, dann helfe ich dir wieder aufzustehen. Und nichts, was du getan hast, ist so schlimm, dass ich dich nicht wieder annehmen könnte, wenn du dich nur retten lassen willst, wenn du nur zurückkommen willst zu mir. Und ich denke, so langsam beginnen wir auch, Gottes langen, langen Weg mit der Menschheit zu verstehen. Da ist dieser starke, dieser unabhängige, dieser souveräne Gott, der es mit keiner Faser seines Wesens es nötig gehabt hätte, sich noch einmal mit uns Menschen rumzuärgern. Und er tut es doch. Warum? Es war Liebe. Es war pure Liebe, die ihn immer noch wieder einen Versuch starten ließ, doch noch mit dir in Gemeinschaft treten zu können. Und es war nichts anderes als Liebe, die Gott immer wieder dazu gebracht hat, es noch einmal zu versuchen, noch einmal freundlich zu sein, noch einmal die Gebote zu geben und schließlich sogar seinen Sohn zu geben, damit wir leben können. Und diese Liebe ist alles, was du brauchst, um Christ zu sein. Denn egal, wie oft du versagt hast, Gott liebt dich immer noch und wartet mit Sehnsucht darauf, dich zu retten aus den Trümmern deiner guten Vorsätze und dich in seinen Arm zu halten. Seine Liebe zu dir ist die gleiche und immer noch so stark wie am ersten Tag. Er will kein Lebensabschnittspartner für dich sein, er will dein Gott sein, für alle Zeit. Denn der Herr, dein Gott, ist bei dir, ein starker Heiland. Er wird sich über dich freuen und dir freundlich sein. Er wird dir vergeben in seiner Liebe und er wird über dich mit Jauchzen fröhlich sein. Wer will in diese Zusage nicht eintauchen?